Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort betrachten wir heute 1. Mose Kapitel 19, die Verse 1 bis 29. Zum Eingang lese ich uns den Auszug, den Abschnitt, die Verse 15 bis 24, also 1. Mose 19, Verse 15 bis 24. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er: Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen: Ach nein, Herr, sieh doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen, und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Siehe doch, diese Stadt da ist nahe, dahin zu fliehen. Sie ist ja nur klein, ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie nicht klein, damit meine Seele am Leben bleibt? Da sprach er zu ihm: Siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam, da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, der Abschnitt beginnt, Vers 1, und die Engel kamen am Abend nach Sodom. Das sagt uns zweierlei. Erstens, zwei der Männer, die Abraham besucht hatten, da waren es ja drei, zwei davon waren Engel. Der dritte war Gott selbst. Während Gott mit Abraham geredet hatte, das hatten wir am letzten Sonntag, waren die Engel bereits weitergegangen. Am Abend desselben Tages, wenige Stunden später also, treffen sie in Sodom ein. Das Zweite, was wir hier sehen: Gott handelt unverzüglich, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Er kann in großer Geduld warten, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, sogar Jahrtausende. Aber wenn das Maß voll ist, dann gibt es keinen weiteren Aufschub. Dann geht alles blitzschnell. Ja, dann kann Gott die Sache sogar noch zusätzlich beschleunigen und die Tage verkürzen, wie es für das Ende dieser Weltzeit vorhergesagt ist. Lot sitzt im Tor von Sodom. Das Tor ist auch ganz wesentlich ein Ort der Rechtsprechung. Das sehen wir bei Ruth und Boas im Richterbuch. Hier sitzen die Oberen der Stadt und hier können Rechtsanliegen vor sie gebracht werden. Dass Lot hier sitzt, könnte ein Hinweis sein, dass es bis in die Oberschicht dieser gottlosen Stadt Sodom gebracht hat und zu deren Ratsherren gehört. Die nötige Distanz zur Welt und zur Sünde hat er eindeutig nicht eingehalten. Und das kostet ihn nun seine ganze Existenz. Der Preis ist hoch, sehr hoch, den Lot für seine Anbiederung an die Welt, für sein Gieren nach Reichtum und Ansehen bezahlen muss. Und er muss ihn ja nicht allein bezahlen, er stürzt seine Familie mit ins Unglück. Seine Familie bezahlt diesen Preis mit. auf höchst dramatische Weise, wie wir gleich sehen werden. Noch ahnt Lot davon nichts, er sitzt im Tor. Viele Ausleger interpretieren hier eine Distanz Lots zu Sodom hinein in dieses Sitzen im Tor. Sie sagen, Lot sitze ganz bewusst am Ausgang der Stadt und nicht in ihrer Mitte. Aber das wird meines Erachtens der schon erwähnten Bedeutung des Tores nicht gerecht. Symbolisch ist das Tor die Mitte der Stadt und ihrer Macht. Hier im Tor sitzend nun sieht Lot die beiden Engel in Männergestalt kommen. Lot steht sofort auf und geht ihnen entgegen. Wir lesen fast identisch wie bei Abraham und verneigte sich mit dem Angesicht zur Erde. Es ist ein kleiner und wahrscheinlich wichtiger Unterschied bei der Formulierung zu Abraham. Dort lasen wir, er verneigte sich zur Erde. Bei Lot lesen wir, er verneigte sich mit dem Angesicht zur Erde. Sonst ist die Formulierung gleich. Das heißt aber, Abraham warf sich mit seiner ganzen Person anbetend Gott zu Füßen. Lot dagegen verneigt sich mit seinem Angesicht. Wir dürfen sicher an eine tiefe, ehrerbietige Verneigung denken, aber eben kein anbetendes sich zu Boden werfen. Und das ist auch logisch. Denn vor Gott, vor Lot stehen ja Engel. Und selbst wenn Lot die beiden Männer als Engel erkannt haben sollte, so wirft man sich vor Engeln nicht anbetend zu Füßen. Gott selbst, allerdings vermutlich in Gestalt des Sohnes, ist hier ja anders als bei Abraham nicht dabei. Wie sein Onkel Abraham ist auch Lot gastfreundlich und zuvorkommend. Er bietet den beiden Männern sofort eine Fußwaschung, eine Übernachtung an, die dazugehörenden Mahlzeiten, selbstverständlich Abendessen und Frühstück mit inbegriffen. Die beiden Engel wollen zunächst nicht. Ich gehe davon aus, weil sie wissen, was passieren wird. Sie wollen Lot und seine Familie nicht zusätzlich in Gefahr bringen, indem sie in ihr Haus gehen. Lot unterschätzt offenbar die Bosheit seiner Mitmenschen in Sodom und drängt die Engel, sein Angebot anzunehmen. Schließlich geben diese nach. Sie haben schon zu Abend gegessen im Haus des Lot, aber sich noch nicht hingelegt. Da beginnt das Unheil. Die ganzen Männer der Stadt, jung und alt, umringen das Haus des Lot, sie fordern, dass er ihnen seine Gäste herausgibt, damit sie diese vergewaltigen. Das zeigt in jeder Hinsicht die unvorstellbare Verkommenheit dieser Menschen. Im Orient ist das Gastrecht heilig. Das gilt ja nicht nur für Lot, der die Gäste in sein Haus aufgenommen hat, das gilt für die Stadt, in deren Mauern sie Schutz für die Nacht gesucht haben. Aber das ist diesen verkommenen Menschen egal. Sie wollen ihr sexuelles Vergnügen. Sie treten alles, was Menschlichkeit ausmacht, brutal mit Füßen. Von göttlichen Dingen wollen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Hier wollen manche Ausleger abschwächen, auch Calvin, und sagt, das Erkennen müsse sich nicht auf den sexuellen Umgang beziehen, sondern meine, dass die Männer der Stadt prüfen wollen, wen Gott Lot da in ihrer Mitte aufgenommen hat. Das geht aber offenkundig völlig an der ganzen Situation vorbei. Dafür hätte man eine Abordnung der Obersten geschickt und nicht das ganze Männervolk auf die Beine gebracht. Und als Ersatz dafür hätte auch nicht Lot seine Töchter zur Vergewaltigung angeboten. Nein, es geht hier um reine sexuelle Roheit übelster Sorte. Lot widerspricht energisch. Er ist keineswegs bereit, seine Pflicht als Gastgeber zu missachten. Dafür bringt er sich sogar selber in Gefahr. Er geht zu dieser aufgebrachten Menge hinaus und schließt die Tür hinter sich. Schützend stellt er sich so vor seine Gäste. Dass er das wagt und dass er offenbar auch die Hoffnung hat, diese Meute umstimmen zu können, bestätigt meines Erachtens, dass er eine hohe Stellung in der Stadt hat. Als nur irgendein dahergelaufener Fremder vermute ich nicht, dass er diesen Versuch unternommen hätte. Allerdings hat ihm das nichts genützt. Er nennt die Sodomiter Brüder. Auch das zeigt, wie eng verbunden er mit ihnen ist. Ich denke nicht, dass es reine Taktik ist. Es ist Ausdruck, wie sehr er seit Jahren und Jahrzehnten als einer der ihren unter ihnen lebt. Mindestens bis zu diesem Augenblick. Aber dann zeigt sich irgendwann, was zusammenpasst und was nicht. Und für Lot ist diese Stunde jetzt gekommen. Um das Gastrecht als eines der höchsten Güter der orientalischen Kultur zu bewahren, ist Lot nun zu einer unfassbaren Tat bereit. Er bietet seine beiden Töchter der tobenden Meute zur Vergewaltigung an. Richter 19 berichtet uns eine ähnliche Situation. Die Frau dort hat die Massenvergewaltigung nicht überlebt. Die Töchter Lots hätten eine solche hier ziemlich sicher auch nicht überlebt. Eine Not, in die Lot sich und die Seinen selbst gebracht hat. Er hat nicht die nötige Distanz zur gottlosen Welt gewahrt und droht nun mit seiner Familie darin unterzugehen. Der Hinweis auf die Jungfräulichkeit seiner Töchter zeigt allerdings, dass Lot doch mit einem gewissen Erfolg bemüht war, sich und die Seinen von den Sünden Sodoms fernzuhalten. Aber wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger oder kommt schlimmstenfalls darin um und Lot steht unmittelbar davor. Die Meute stürmt auf ihn ein, sie droht noch schlimmer mit ihm zu verfahren als mit seinen Gästen. Auf einmal gehört er nicht mehr zu ihnen. Jetzt wird er ausdrücklich als Fremder bezeichnet. Und von einem solchen lassen sie sich nichts sagen. Sie versuchen, die Tür aufzubrechen und sich an Lot vorbei gemeinsam Zugang zu seinem Haus zu verschaffen. Da greifen die Engel ein, sie öffnen die Tür, ziehen Lot ins Haus zurück und schließen die Tür sofort wieder. Unter dem wütenden Ansturm der Massen gehe ich davon aus, dass das nur dank göttlicher Kraft möglich war. Dann schlagen sie die tobende Meute mit Blindheit, damit diese den Eingang nicht mehr findet. Die momentane Gefahr ist abgewendet, trotzdem tut jetzt Eile Not. Unser Thema heißt ja, die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Denn der Untergang der Stadt durch das göttliche Zorngericht steht kurz bevor. Die Engel Gottes haben uneingeschränkt bestätigt gefunden, was über die Verruchtheit und Gottlosigkeit an den Thron Gottes gelangt war. Jetzt gibt es für das Gericht Gottes keine weitere Verzögerung mehr. Sie fragen Lot, hast du noch andere in der Stadt, die zu dir gehören? Wieder sehen wir, Gott denkt nicht so individualistisch wie wir. Gott denkt im Zusammenhang von Familien und Sippen. Auch die Verlobten der Töchter gehören dazu. Auch sie sollen gerettet werden, obwohl sie eindeutig nicht gläubig sind. Aber sie gehören zur Familie. Sie werden als Schwiegersöhne bezeichnet, denn rechtlich beginnt nach der biblischen Eheordnung die Ehe mit der Verlobung, auch wenn diese noch nicht vollzogen ist. Lot muss deshalb noch einmal hinaus in die Nacht und die schützenden Mauern des Hauses verlassen. Es mögen Stunden vergangen sein und die Meute wird sich verzogen haben, jedenfalls lesen wir nichts mehr von ihr. Und so eilt Lot zu seinen Schwiegersöhnen. Er mahnt sie mitzukommen, um dem drohenden Zorngericht Gottes zu entgehen. Aber deren Reaktion ist wie die Reaktion der Gottlosen heute. Wenn wir in diesen Tagen darauf hinweisen, dass das Zorngericht Gottes über die abgefallene Menschheit bereits begonnen hat und dass weit Schlimmeres nahe bevorsteht, dann werden wir ausgelacht und als religiöse Spinner und Fanatiker abgetan. Die gottlose Welt ahnt nichts vom Gericht Gottes und will davon nichts wissen, bis es in unleugbarer Gewalt über sie hereinbricht. Aber dann ist es zu spät. Calvin schreibt dazu sehr trefflich: Mit hochmütigem Spott oder mit Verachtung schlagen sie alle Warnungen in den Wind, bis plötzlich der Untergang über sie hereinbricht. Ihre Sicherheit soll uns zur Gottesfurcht erwecken. Wir wollen wachsam sein, zumal wenn wir ein Zeichen des Zornes Gottes bemerken. Und diese Zeichen, liebe Geschwister, die sind in diesen Tagen längst unübersehbar, so deutlich wie einst die Schrift an der Wand bei König Belsazar, gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Da braucht der Herr nur auf die Kirchentage zu schauen und sonst seine Blicke, eigentlich kann er seine Blicke in diesen Tagen in unserem Volk fast richten, wohin er will, und kann zum Urteil kommen, gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Im ersten Aufscheinen der Morgenröte drängen die Engel verstärkt zur Eile. Nimm deine Frau und deine Töchter. Mehr ist Lot nicht geblieben. Seine Frau und seine Töchter und das Wenige, das sie am Leibe tragen können. Allzu viele Goldbarren dürften nicht dabei gewesen sein, das hätte sie am schnellen Fliehen gehindert. Lot zögert. Der originale Wortlaut deutet darauf hin, dass es kein bewusstes Verzögern war. Lot war einfach völlig unvorbereitet gewesen. Die Ereignisse haben ihn überrollt. Er ist überfordert. Er weiß nicht, was er als nächstes tun soll. So läuft er verwirrt durchs Haus und sucht wohl noch zusammen, was er als unverzichtbar mitnehmen soll und will. Aber dafür bleibt nun keine Zeit mehr. Gott will nicht, dass der Gerechte mit den Gottlosen untergeht. Und so wenden die Engel nun tatsächlich Gewalt an sie, packen den Lot, seine Frau und seine Töchter an den Händen und zerren sie zur Stadt hinaus. Draußen mahnen sie weiter zu unbedingter Eile: Sieh nicht hinter dich, bleib nicht stehen, rette dich ins Gebirge. Jede Sekunde zählt. Aber Lot ist schon in die Jahre gekommen, so schnell ist er im Alter nicht mehr, dass er die Berge hinaufschaffen könnte. Da sieht er vor sich den kleinen Ort Soar. Wir sehen es unten, also auf dem Bild ganz oben, den Punkt, den roten, südlich des Toten Meeres. Bis dahin würde er es schaffen. Wir sehen übrigens auch auf dieser Karte, dass das Tote Meer früher in verschiedenen Stufen größer war. Ich habe noch mal geguckt, in der Tat war das Tote Meer wohl um 2000 vor Christus etwa 170 Meter höher als heute. Wir haben es auch gesehen, als wir in Israel waren, an den Füßen des Hügels Masada, sieht man ganz typisch diese abgeschliffenen Plateaus von Flächen, die einst unter Wasser gestanden haben. Interessant auch, 2000 vor Christus nach derzeitiger Schätzung, das heißt nämlich unmittelbar nach diesen Ereignissen. Auch wenn wir hinschauen, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, der ganze Abschnitt redet nicht vom Salzmeer, sondern vom Jordan. Das heißt, das Salzmeer, das Tote Meer, scheint es zu dieser Zeit noch gar nicht gegeben zu haben. Diese Städte lagen in der fruchtbaren Jordanebene und das Tote Meer entstand vermutlich erst in den Folgen dieser gewaltigen Eingriffe Gottes. War dann erstmal 170 Meter höher als heute, durfte vermutlich diese Orte dann, beziehungsweise was von ihnen übrig war, bedeckt haben und im Zurückgehen wieder freigelegt. Soar, auch im Blick auf Soar sehen wir die Gnade Gottes. Auch darin sagt ihm Gott: Habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich diese Stadt nicht umkehre. Gottes Gericht sollte demnach auch Zoar treffen. Vermutlich waren auch die Menschen hier, wie in den übrigen Orten des unteren Jordantals, von der Sünde Sodoms infiziert. Aber es ist ein kleiner Ort, das wird mehrfach betont, wenige Menschen leben dort. Die anderen Orte durften übrigens sehr groß zum Teil gewesen sein. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, man hat in der Nähe Grabfelder gefunden, wohl mit bis zu 500.000 und mehr Gräbern. Also die Orte scheinen ziemlich groß gewesen zu sein. Soar dagegen ein kleiner Ort. Und Lot ist Gott so wichtig, dass er diese Menschen verschont, damit Lot dort Zuflucht finden kann. Denn die Zeit drängt und Gott muss das Gericht noch aufhalten, bis Lot in Sicherheit ist. Liebe Geschwister, da sehen wir mehrere großartige Tatsachen. Zum einen den bewahrenden Segen, der von den Kindern Gottes ausgeht. Das ist auch für uns wichtig, das dürfen wir auch vor Gott immer wieder dankend in Anspruch nehmen, in unseren Gebeten bedenken. Der bewahrende Segen, der von den Kindern Gottes auf ihre Familie und ihr Umfeld ausgeht, selbst wenn die nicht gläubig sind. Das rettet sie nicht, aber trotzdem stehen sie ein Stück weit unter seinem bewahrenden Segen. Weil Gott die Seinen bewahrt, deshalb ist auch das Umfeld, in dem sie leben, zumindest ein Stück, können es nicht allgemein pauschal sagen, aber dann und wann mit bewahrt. Wir sehen es hier, die Menschen Zoars werden trotz all ihrer Gottlosigkeit um des Lot willen bewahrt. Und dann folgt eine ganz gewaltige Aussage. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, eigentlich muss einem da ein Gänseschauer über den Rücken gehen, denn ich kann nicht handeln, bis du dorthin gekommen bist. Ich kann nicht handeln. Gott kann nicht. Solange Lot nicht in Sicherheit ist, sind Gott die Hände gebunden. Weil seine Treue zu den Seinen es nicht zulässt, dass ihnen Unheil widerfährt. Unheil ist dabei nicht alles, was wir als Unheil empfinden. Unheil ist all das, was Gott den Seinen nicht zugedacht hat. Das ist ganz wichtig. Unheil ist alles, was Gott den Seinen nicht zugedacht hat. Wir sehen, Gott wacht mit äußerster Sorgfalt über Lot. Alles war sehr schnell gegangen. Wir lesen in Vers 23, die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen. Im Morgengrauen, also noch vor Sonnenaufgang, als es am Himmel hell wurde, hatten die Engel noch in Sodom zur Eile gedrängt. Und nun, als die Sonne über dem Horizont aufgeht, da bricht das Zorngericht Gottes los. Dazwischen dürften maximal anderthalb Stunden vergangen sein. Wer vielleicht gelegentlich schon mal morgens im Morgengrauen im ersten Tageslicht auf ist, der sieht das so ungefähr ein bis anderthalb Stunden, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dürfte das sein, bis dann die Sonne vollends über den Horizont kommt. Das war die Zeit, die Lot gebraucht hat, um einige Kilometer von Sodom bis Zoar zu Fuß zu gelangen. Nun regnen Schwefel und Feuer über diese Städte und vernichten sie vollständig. Als Ursache kann man an einen Meteoriten denken, der einen hohen Schwefelanteil enthielt und über dem unteren Jordantal explodiert. Wir denken etwa an den Meteoriten von Tscheljabinsk. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dieser war im Februar 2013 wie eine brennende Fackel vom Himmel gekommen. Und dann brach er mit einem Knall und einer gewaltigen Druckwelle über der Erde auseinander. Mit einem hohen Schwefelanteil versehen, wäre in so einem Fall ganz wörtlich Feuer und Schwefel vom Himmel gefallen. Und dass entsprechende Himmelskörper einen hohen Schwefelanteil haben können, das ist bekannt. Außerdem befinden sich im Gebiet des Toten Meeres Methanvorkommen unter der Oberfläche, die auch heute bei Erdbeben immer wieder zu offenen Feuern führen. Dieses Gericht Gottes über Sodom und Gomorra ist durch verschiedene außerbiblische Zeugnisse zumindest indirekt sehr gut belegt. So fand man unter den Tontafeln von Ebla aus dem 3. Jahrtausend vor Christus eine Tafel, auf der die fünf Städte Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim und Bela, das ist Zoar, sogar in derselben Reihenfolge benannt sind wie in der Bibel. Also wir haben ein eindeutiges, außerbiblisches Zeugnis aus der Zeit des Abraham, der ja auch im dritten Jahrtausend lebte, dass diese Städte damals existierten. Auch Ausgrabungen bestätigen eine rund tausendjährige Besiedlung dieser Orte. Interessanterweise, ganz offiziell nachzulesen, ab etwa 3300 vor Christus, das ist ziemlich genau die Zeit relativ kurz nach der Sintflut, bis zum Ende des dritten Jahrtausends ungefähr um 2150, das ist die Zeit Abrahams. Und dann hört die Besiedlung dieser Städte auf. Man fand verbrannte Skelette, man fand Gegenstände, die in großer Hitze regelrecht gebacken waren, und es wurden überall und werden heute noch Schwefelkugeln gefunden, die auch von Brandspuren umhüllt sind und teils im Schlamm eingebacken sind. Darüber hinaus sollen sich große Mengen an Asche an den Hängen vom Toten Meer hinauf finden, die offenbar auch das Gehen zum Teil schwer machen, weil man in dieser weichen Asche einsinkt. Die Funde am Toten Meer bestätigen also 1:1 den biblischen Bericht. Auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus schrieb im ersten Jahrhundert nach Christus, dass man die Schatten der von Gott wegen ihrer Unzucht vernichteten Städte Sodom und Gomorra noch sehen könne. Tatsächlich hat man mittlerweile mehrere Orte ausgegraben, auf welche die biblischen Berichte passen. Etwa die Ausgrabungsorte Tal el-Hammam und Bab et-Dra, einer am südlichen, der andere am nördlichen Teil des Toten Meeres. Den Ort Zoar findet man auf einer Mosaik des 6. nachchristlichen Jahrhunderts markiert. Da andere Ortsangaben auf diese Mosaik sich als sehr zuverlässig erwiesen haben, dürfte auch diese Angabe stimmen, und da ist Zoar, wie wir es gesehen haben, am unteren Ende südlich des Toten Meers markiert. Ob die übrigen Städte ebenfalls im Süden des Toten Meers gelegen haben, ist nicht gesagt. Sie können auch ums Tote Meer gelegen haben. So liegt zum Beispiel die Ausgrabungsstätte hier rot markiert, Tal el-Hammam, nordöstlich des Toten Meers. Also das ist durchaus eine Entfernung von vielleicht 30 Kilometern. Das schließt nicht aus vom biblischen Bericht, dass Gott hier unten einen größeren Teil dessen, was heute die Umgebung des Toten Meers ist, in diesem Zorngericht vernichtet hat. Die meisten Übersetzungen sagen, dass Gott die Städte umgekehrt hat, aber der originale Begriff kann ganz allgemein zerstören meinen. Jedenfalls vernichtet Gott Sodom und Gomorra und vermutlich auch Adama und Zeboim. Die Verse 25, 28 und 29 sprechen ausdrücklich von allen Städten der Umgebung des Jordan. Sodom und Gomorra durften vermutlich nur stellvertretend für mindestens die zwei anderen und eigentlich die fünfte, die Gott verschont hat, Zoar um des Lot willen. Noch genauer scheint es nicht einmal Lot selbst gewesen zu sein. Denn Vers 29 sagt, da dachte Gott an Abraham. Da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Verwüstung. Interessant. Lot war nun definitiv nicht der gottesfürchtige Mann par excellence. Im Gegenteil, seine Anpassung an die Welt hat ihn mehr oder weniger seine gesamte Existenz gekostet und seiner Frau das Leben. Wir wissen, die hat sich verbotenermaßen umgedreht, geguckt und wurde zur Salzsäule. In 2. Petrus wird er zwar der gerechte Lot genannt, dessen gerechte Seele täglich gequält wurde durch die gesetzlosen Taten derer, unter denen er wohnte. Allerdings muss man ziemlich knallhart sagen und auch relativ mitleidslos. Ich muss immer sagen, liebe Geschwister, ich habe sehr, sehr, sehr viel Mitleid mit Menschen, die unverschuldet in Not kommen. Aber Menschen, die sich im Prinzip wider besseres Wissen, gegen jeden Rat, selbstverschuldet in Gefahr und Not bringen, da muss ich ehrlich sagen, hält sich mein Mitleid in Grenzen. Auch im Blick auf Lot muss man das sagen. Er hat sich dieser Qual freiwillig ausgesetzt. Und die Aussage von Vers 29 lässt offen, ob Gott den Lot tatsächlich um des Lot willen gerettet hat oder nicht vor allem deshalb, weil er Abrahams Neffe war. Soweit können die Segenswirkungen der Kinder Gottes reichen. Interessant, gell? Da gedachte Gott an Abraham und geleitete Lot aus der Verwüstung. Für Lot war es äußerst knapp geworden. Wir hatten festgestellt, er war in keiner Weise vorbereitet gewesen. Und deshalb wäre er fast, wenn Gott sein Gericht nicht um seinetwillen noch verschoben hätte, bis er sicher in Zoar angekommen war, dann wäre er mit Sodom und Gomorra untergegangen. Und deshalb heißt unser Thema heute, die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Liebe Geschwister und liebe Gäste, und ganz besondere gilt es für alle diejenigen, die das Heil in Jesus vielleicht noch nicht persönlich angenommen haben. Auch für uns heute ist Eile geboten. Auch bei uns drängt die Zeit. Als Lesung hätten wir ebenso das Wort wählen können, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Wir wissen nicht, ob es noch ein Morgen gibt. Wir wissen nicht, wie viele Tage, Wochen oder Jahre es noch sein werden, bis der Herr wiederkommt. Dass dieser Tag mit großen Schritten heraneilt, ist allerdings für jeden unübersehbar, der die Augen offen hat. Und bei uns wird es nicht sein wie bei Lot. Ein ganz wichtiger Unterschied. Bei uns wird es nicht sein wie bei Lot. Damals hielt Gott das Gericht zurück, bis Lot Zoar erreicht hatte. Wenn Christus wiederkommt, wird es gerade umgekehrt sein. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird Gott die Zeit nicht mehr verlängern. Er wird die Zeit sogar verkürzen um der Auserwählten willen, damit diese nicht verführt werden im Abfall der Endzeit. Da wird Jesus noch schneller kommen, das Gericht noch früher hereinbrechen und die Seinen aus dieser Not herausreißen, als er es ursprünglich vorhatte. Es wird also zu keiner Verzögerung wie bei Lot kommen, sondern zu einer Beschleunigung der Ereignisse. Ganz plötzlich, ganz unversehens, wie der Dieb in der Nacht, wird dieser Moment da sein. Und dann gilt's anders als Lot, bereit zu sein. Dann sind keine Engel da, die fragen, gibt's noch andere, die zu dir gehören? Wo stehen deine Kinder, wo stehen deine Enkel, wo steht dein Mann, wo steht deine Frau? Dann werden die aus der endzeitlichen Not herausgerissen, die bereit sind. Und die anderen bleiben zurück, weil sie nicht bereit waren. Der Herr schenke, dass wir alle bereit sind, wenn diese Stunde da ist. Amen.